Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes zu unserem letzten Gottesdienst in diesem Jahr 2008 lesen wir miteinander aus Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 40. Lukas 12, 35 bis 40. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt überschrieben zum Aufbruch bereit. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Das ist ein Bild der Bereitschaft, ein Bild der Bereitschaft zum Aufbruch. An ihren Lenden umgürtet sehen wir, die Israeliten stehen in 2. Mose 12. Wir haben gerade die entsprechenden Verse in der Lesung gehört. Beim ersten Passafest in der Nacht des Auszugs aus Ägypten, wirklich steht da, als die hinwegeilen. So stehen sie mit dem Stab in der Hand, gewissermaßen das Fleisch in der Hand, die Lampen brennend und die Lenden umgürtet. Bereit wegzueilen, bereit das Land der 430-jährigen Sklaverei und Unterdrückung zu verlassen. Und ihre Lichter brennen eben auch zum Aufbruch bei Nacht, damit zum Wegeilen nicht erst nach der Lampe, dem Öl und dem Streichholz gesucht werden muss. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Das ist ein Bild für die Lebenshaltung der Jünger, der Gemeinde Jesu in der Welt. Jesus ruft zum zweiten Auszug, nämlich ins himmlische Jerusalem, hinein ins Reich Gottes. Christen stehen zwar mit beiden Beinen fest in dieser Welt, aber so, dass sie diese Welt mit großen Schritten durcheilen der Ewigkeit entgegen. Eigentlich sind unsere Verse ein typischer Adventstext. Matthäus überliefert diesen Abschnitt auch als Abschluss der Endzeitrede Jesu, Matthäus 24. Der Text hat also die Wiederkunft Jesu im Blick und die Mahnung, darauf bereit zu sein. Und so hat er auch seinen Sinn für den Abschluss des alten Jahres und den Eintritt ins Neue. Als Mahnung, dass wir so ins neue Jahr hinübergehen, dass wir uns auch 2009 nicht in den Dingen dieser Welt verlieren. Dass wir auch ins neue Jahr eintreten mit der nötigen Wachsamkeit, die Lenden umgürtet, die Lampen brennend, eben zum Aufbruch bereit. Der Übergang in ein neues Jahr ist ja immer ein Stück weit von Aufbruch und Wechsel bestimmt. Das alte Jahr müssen wir zurücklassen. Es mag manches Schmerzliche gebracht haben, das wir gerne hinter uns lassen, wo wir uns freuen, dass es vorbei ist, wo wir hoffen, dass das neue Jahr in dieser Hinsicht Erfreulicheres und Leichteres bringen möge. Es hat, hoffe ich, für jeden von uns auch viel Schönes gebracht, bei dem es uns nicht schwer gefallen ist, es aus der Hand Gottes anzunehmen. Manches Schöne, das wir vielleicht auch im zu Ende gehenden Jahr hinter uns lassen mussten, was wir gern hinübernehmen würden ins neue Jahr. Aber Aufbruch heißt loslassen, hinter sich lassen. Hinter uns lassen sollen wir vor allem das Sorgen und Schätze sammeln. Das ist bei Lukas der unmittelbare Textzusammenhang. Die vorausgehenden Verse handeln vom Sorgen. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn wir damit beschäftigt sind, den Dingen dieser Welt nachzujagen, dann können wir nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit auf das Kommen des Herrn warten. Das hier ist nicht die Heimat. Der Heimat gehen wir entgegen. Gerade der Jahreswechsel erinnert daran, ein Jahr ums andere vergeht. Unser ganzes Leben ist von der Vergänglichkeit geprägt. Das Leben rein innerweltlich betrachtet ist ja von der Geburt an ein Sterben auf Raten. Darum ist es so wichtig zu wissen, dass wir eine bleibende Heimat haben, der wir entgegengehen. Das vor Augen zu haben ist wichtig in allem Schönen, das uns das alte Jahr gebracht hat und das uns auch das neue Jahr bringen mag. All das Schöne soll uns nicht gefangen nehmen in der Welt. Es darf uns nicht binden, es darf nicht dazu führen, dass wir den klaren Blick für die kurze Verweildauer hier auf Erden verlieren. Das vor Augen zu haben, ist auch tröstlich im Blick auf alles Schwere. Auch Christen sind ja betroffen von Krankheit, in diesem Jahr von der Wirtschaftskrise. Auch Christen müssen nicht nur die Lenden umgürtet haben, sondern vielleicht auch den Gürtel enger schnallen. Aber Christen haben bei alledem keinen Grund zu jammern. Denn auch das Schwere unterliegt der Vergänglichkeit. Eines Tages blicken wir aus der Ewigkeit zurück und all das liegt hinter uns. Und nur noch die Gnade und die Liebe Gottes sind Wirklichkeit. Der berühmte schwäbische Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, ich habe uns hier ein Bild von ihm mitgebracht, hat deshalb gesungen, es jammere, wer nicht glaubt. Es war doch Lieblingsdichter des schwäbischen Pietismus. Und Hiller hätte wahrlich Anlass zum Jammern gerade genug gehabt. Er wurde als Sohn eines Pfarrers geboren, aber schon als Hiller 2 Jahre alt war, starb sein Vater. 3-mal musste er mit seiner Familie vor den mordenden und plündernden Franzosenheeren fliehen. Im Alter von knapp 50 Jahren kam er 1748 als Pfarrer nach Steinhain bei Heidenheim. Seine 11 Kinder stellten ihn wegen seines niedrigen Gehalts vor ständige Versorgungsprobleme. Und hier in Steinhain traf ihn die Not noch ganz besonders. Plötzlich trat ein rätselhaftes Halsleiden auf, Heiserkeit. Alle Medikamente halfen nichts. Und Monat um Monat wurde seine Stimme schlechter, die Ärzte waren ratlos. Innerhalb eines halben Jahres verlor Hiller seine Stimme, und das als Pfarrer und Prediger. Seine Stimmbänder konnten keinen klaren Laut mehr hervorbringen, nur im Einzelgespräch in nächster Nähe konnte er sich noch mühsam verständlich machen. Weil es damals keine Pension gab, behielt ein kranker Pfarrer die Einkünfte der Gemeinde, auch wenn er den Dienst selber nicht mehr versehen konnte, sondern sich durch einen Vikar vertreten ließ. Und so war es nun auch dort. Aber eine Gruppe von Gemeindegliedern wollte beim Dekan die Absetzung von Hiller erreichen. So machten sie sich auf den Weg nach Heidenheim und nun wird berichtet, unterwegs haben sie auf dem Weg ein Blatt Papier gefunden und da war ein wunderschönes Lied aufgeschrieben. In Heidenheim angekommen, brachten sie ihr Anliegen vor, dass das mit diesem Pfarrer keinen Wert mehr hat und sie wollten einen solchen Pfarrer, der so ein Lied geschrieben hat. Die Überraschung war nicht gering, als sie mitbekamen, dass das ihr stimmloser Pfarrer Hiller war. Hiller konnte im Amt bleiben, Gott hat ihm aber die Krankheit nicht weggenommen. Bis zum Tod, 18 Jahre später, blieb ihm der Verlust der Stimme. Das waren notvolle Jahre. An seinen Lehrer, den bekannten Theologen Johann Albrecht Bengel, hat er einmal geschrieben, ich schütte mein Herz aus und unter dem Gebet werde ich ruhig. Aber unversehens kehrt die Bangigkeit zurück. Die Wogen brechen wieder herein und ich hänge zwischen Furcht und Hoffnung. Wer könnte ihm dieses Hängen zwischen Furcht und Bangen verargen? Aber in all diesen Nöten wollte Hiller nicht jammern, sondern glauben. Und deshalb hat er wohl zuallererst auch für sich selber dieses Lied gedichtet, es jammere, wer nicht glaubt. Ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt ohn Gottes Willen. Es sorge, wer nicht traut. Mir soll genügen, wovor mir jetzt so graut, das wird Gott fügen. Liebe Geschwister, in diesem Vertrauen dürfen wir auch das alte Jahr zu Ende gehen lassen und ins neue Jahr hinein aufbrechen. Lassen wir das Sorgen im alten Jahr mit Gottes Hilfe zurück. Denn unser Schatz ist im Himmel und dahin sind wir unterwegs. Dass doch das Jahr 2009 ein Jahr sein möge, das uns dem Himmel näher bringt. Äußerlich gewiss, jeder von uns wird in diesem Jahr 2009 ein Jahr älter werden. Und jeder kommt dadurch, ob er will oder nicht, dem Himmel ein Jahr näher. Aber mögen wir doch auch in unseren Herzen dem Himmel näher kommen. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Im Blick auf die Bereitschaft musste ich bei der Vorbereitung an ein Ehepaar denken. Die sind beide längst gestorben. Sie war nach damaliger Sitte nicht berufstätig, obwohl sie kinderlos waren, sondern sie kümmerte sich um Haushalt und Garten. Und an jedem Abend, wenn er nach Hause kam, stand sie an der Garage und wartete. Und wenn er mit seinem kleinen Lloyd in Sichtweite kam, dann machte sie ihm das Garagentor auf, damit ihr Mann, ohne selber aussteigen zu müssen und das Garagentor aufmachen zu müssen, hineinfahren konnte. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob das notwendig war, ob sie ihrem Mann nicht hätte zumuten dürfen, selber auszusteigen und das Garagentor aufzumachen. Mir geht's nur ums Beispiel. Sie war bereit. Sie war bereit, jeden Tag. Bei Wind und bei Wetter. Ob in der größten Sommerhitze bei 30 Grad im Schatten oder in der eisigsten Winterkälte bei 25, 30 Grad minus, bei Schnee und Eis, bei Blitz und Donner, bei Wind und Wetter, sie war bereit. Auch wir sollen bereit sein. Seien eure Lenden umgürtet und eure Lampen brennend. Das Bild der brennenden Lampen erinnert ja direkt an das Gleichnis von den 5 Törichten und den 5 klugen Jungfrauen. Jesus wählt das Beispiel noch mit einem anderen Punkt in einem Anklang. Der Hausherr ist zum Hochzeitsfest eingeladen. Also Stichwort Hochzeitsfest klingt ja auch wieder an dieses Gleichnis von den Jungfrauen an. Und bei diesen Gleichnissen, wenn wir bei den Lampen sind, dann sind wir da untrennbar auch mit dem Öl verbunden. Was bedeutet das Öl? Öl wird die ersten Male in der Bibel, soweit ich sehe, erwähnt in 1. Mose 28. Und zwar beim Bericht von Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Jakob richtet den Stein auf den er in der Nacht sein Haupt gelegt hatte und von wo aus er ja diesen Traum hatte vom offenen Himmel mit der Zusage Gottes, ich bin bei dir, ich werde dich begleiten. Ich lasse dich nicht allein. Also richtet er diesen Stein auf und gießt Öl auf die Spitze des Steins. Er salbt ihn als Gedenkstein. Er salbt ihn als Zeuge der Begegnung mit Gott und nennt den Ort Bethel, Haus Gottes. Der geistliche Gebrauch von Öl bedeutet Berufung, Aussonderung für den Dienst. Und Jakob sondert durch diese Ölung diesen einen Stein aus der Menge der übrigen Steine, von denen gewiss genug rumgelegen sind. Dieser Stein ist damit in den Dienst Gottes gestellt. Er ist jetzt ein Zeuge der Gegenwart Gottes. Öl ist also das Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes, der Gegenwart Gottes, seiner Kraft, seines Wirkens. Wo Öl ist, da ist Leben, da ist Dienst, da ist Zeugnis. Wo Öl ist, da brennen die Lampen. Vor einigen Jahren erschien ein Büchlein, es kommt aus dem Skandinavischen, mit dem dramatischen Titel »Und ihre Lampen verlöschen«. »Und ihre Lampen verlöschen«. Es ist eine Erzählung. Eine fiktive Geschichte, eine erdachte Geschichte von einer superchristlichen Gemeinde, blühend, die größte und die reichste vor Ort. In der Gemeinde blüht alles, alle Chöre, alle Gruppen, alle Kreise, alles blüht. Aber die Gemeinde ist nicht wach. Sie ist nicht bereit. Ihre Lampen sind am Verlöschen. Und diese tragische Geschichte endet damit, dass der Herr wiederkommt
und wenige wachen findet. Und viele bleiben zurück. Dabei sagt Jesus, Vers 37, glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet.
Am 6. Februar 1564 hatte Johannes Calvin zum letzten Mal die Kanzel von St. Peter in Genf bestiegen, um zu predigen. Es war sein letzter öffentlicher Dienst. Seine Lebenskraft war zu Ende. Bald konnte er nur noch ausgestreckt auf seinem Bett liegen. Doch arbeitete er weiter an begonnenen Entwürfen und nahm Anteil am Leben der Genfer Kirche. Seine Besucher baten ihn, sich doch zu schonen, aber er schüttelte den Kopf. Duldet doch, dass mich Gott wachend findet und an seinem Werk bis zum letzten Seufzer. Diejenigen, die der Herr wachend findet, gehen einer unbeschreiblichen Herrlichkeit entgegen. Wahrlich, ich sage euch, er, nämlich der Herr selber, wird sich umgürten und sie zu Tisch führen und kommen und ihnen dienen. Liebe Geschwister, was für eine Botschaft für uns selber, was für eine Botschaft an die ganze Welt. Zu welcher Herrlichkeit sind wir eingeladen? Gott will uns bewirten, Gott will uns dienen, Gott will uns ein Festessen zubereiten in seiner Herrlichkeit und er wird sich umgürten. Das hat natürlich seine Entsprechung zu Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein. Für den, der sich für ihn gürtet, wird er sich auch gürten. Das ist ein Gedanke entsprechend der Aussage Jesu, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. So umgürtet sich Jesus für die, die umgekehrt auch für ihn die Lenden umgürtet haben, die bereit waren, als er kam. Wir wagen diesen Gedanken kaum zu denken. Es mutet uns schon fast als Frevel, als Lästerung an, dass der allmächtige Gott sich für uns so tief beugen könnte, dass er uns zu Tisch dient. Aber es gibt keinen Zweifel daran, Jesus leitet dieses Wort ein mit der Formulierung wahrlich, Amen, ganz gewiss, ich sage euch. Jesus leitet ja immer Aussagen ein, worauf die absolute Gültigkeit ganz besonderen Wert legt, wo es gewissermaßen, bevor er sagt, schon drei dicke Ausrufezeichen davor setzt. Wahrlich, ich sage euch, wahre Größe, die Größe Gottes kann sich tief beugen, ohne dass diese Größe dadurch Schaden nehmen könnte. Gott ist so groß, dass er Kind im Stall von Bethlehem werden kann. Er ist so groß, dass er Spott und Hohn erdulden kann. Er ist so groß, dass er gekreuzigt werden kann als ein Verbrecher für unsere Schuld, ohne dass seine Herrlichkeit in irgendeiner Weise dadurch fraglich wird. Er hat sich ja schon unglaublich tief hinabgebeugt in den tiefsten Schmutz unserer Sünde. Und gerade dieses sich herabbeugen stellt die Größe Gottes umso eindrucksvoller unter Beweis. Dass er uns Sündern zu Tisch dient, das zeigt seine unvorstellbar große Barmherzigkeit und Liebe. Und angefangen hat er ja schon zeichenhaft bei der Fußwaschung Jesu, als er sich den Schurz umgebunden hat und den Jüngern die Füße wusch. Da ist er schon als Gastgeber, als Einladender, der sich selbst erniedrigt, seinen Gästen gegenüber ein Zeichen gesetzt. Dass wir für diese Liebe bereit sind und andere durch unseren Dienst dafür bereit werden, das ist unsere wichtigste Aufgabe auch im Jahr 2009. Das neue Jahr, was es auch bringen mag, ist vor allem ein Schritt diesem großen Tag entgegen. Vielleicht für den einen oder anderen unter uns auch der letzte Schritt. Lasst es unser Gebet sein, dass wir im Jahr 2009 vielen Menschen diese Botschaft nahebringen dürfen, dass Gott Herzen auftut, dass Gott uns im Gebet und an der Arbeit wachend findet, dann wird nicht nur Gott uns wachend am Werk finden, sondern wir werden Gottes Werk an uns und unserer Gemeinde sehen. Und darum wollen wir beten. Amen.